T-minus 60 seconds and counting.
For the record, I'm go.
You spend all your time thinking about dying. Like you're going to get killed by eggs or beef or global warming or asteroids. But you never take time to imagine the impossible. That maybe you survive.
Children, what is the expert... Who the devil are you? What are you doing in my house?
It's okay. I am your governess's gentleman friend, and we've just been upstairs... kissing.
Captain Latimer! In the garden, the snowmen, and they're just growing out of nowhere all by themselves. Look!
Good evening. I'm a lizard woman from the dawn of time, and this is my wife.
This dwelling is under attack. Remain calm, human scum!
So, any questions?
You have a gentleman friend?
Komport Nummer 362, Plavabstritt. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 362. Komport, den ich am heutigen empfindlich unwarmen, aber dafür sonderlich früh gestarteten Freitag, dem 15. Februar 2013, aufgenommen habe.
It is 9:37.
Weil ich nun jetzt mal wirklich so früh gestartet bin, wie es geht. Und nicht so wie sonst. Das Intro nebenbei sind in Wirklichkeit 4 Intros zum Preis von einem. Nämlich, 60 Seconds, das Go habe ich reinschneiden müssen, damit es in die 60 Sekunden mit reinpasst. Maybe You Survive, gibt es einen Grund, erzähle ich in Teil 3. Und dann aber noch die Victorian Values, wovon man den ersten Teil allerdings letzte Woche schon mal mit dabei hören konnte. Aber ja, was ihr hier auf die Ohren kriegt, ist allerdings nicht so sehr ein Potpourri an Intros, sondern vielmehr wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik mit einem Papsttritt und einem Plavantritt. Und deswegen gibt es den Plavabstritt. Und dafür dann noch ein Teil inklusive Tech und Mafia und Space mit beiliegender Begründung, warum ich hier jetzt diese Woche eigentlich mal was Besonderes mache. Ja, so, und was ihr euch jetzt aber genau anhören könnt, wenn ihr jetzt einfach am Stück weiterhört, das ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche. Noch vor Sonnenaufgang angefangen mit Kirche, mit Terror, mit, was habe ich denn noch, Atom habe ich noch und mehr. Minus 1 Grad, eisfoggige. Nö. Chillige Greetings. Die minus 1 Grad, Comfort Level wie minus 7. Es könnten aber auch minus 2 sein, die sich dann wie minus 8 Wind chillen. Fröstel. Der Wind macht nämlich irgendwas zwischen 19 und 24 km/h aus Southeast. Oder so. Ja, noch früher als heute wird es tendenziell nicht mehr. Weil wir haben jetzt nämlich gerade 10 nach 7. Aber hey, wenn ich schon nicht mehr Zeitberg betrollen kann, weil die Zeit da gar nicht ausreichen würde, dann kann ich auch direkt hier hinfahren. So, und dann gucken wir doch mal, was haben wir denn da? Als erstes haben wir mal die Katholibahn, die Kirche, die dann nämlich mit der Katobi losging vom letzten Freitag. Nach den jüngsten innerkirchlichen Skandalen sieht der Kölner Kardinal Joachim Meissner, das ist die dumme Pfeife, die die Pille danach erst verboten hat, wenn es ihm dann mal irgendwer erklärt hat, was das denn eigentlich heißt, festgestellt hat, oh, stimmte ja gar nicht. Ich habe einfach mal falsch gelegen. Ja, also genau diese dumme Pfeife jedenfalls sieht dann eine Katholikenphobie in der Gesellschaft. Und der Kölner Stadtanzeiger zitiert aus einem Schreiben, in dem der Erzbischof Klerus und Laien in der Seelsorge zu Tapferkeit im Umgang mit öffentlicher Häme und ungerechtfertigten Vorwürfen auffordert. Was ist denn mit dem Umgang mit gerechtfertigten Vorwürfen? Wie zum Beispiel die Katholibahn erlauben keine Verhütung? Wie zum Beispiel die Katholibahn bestanden bis noch vor sehr kurzer Zeit darauf, dass eine vergewaltigte Frau gefälligst, wenn sie denn schwanger geworden ist von der Vergewaltigung, das Kind auszutragen hätte? No? Aber hey. Damit reagiert Herr Meissner unter anderem auf die öffentliche Diskussion über die Zurückverweisung eines Vergewaltigungsopfers an zwei katholischen Kliniken. Was ja ein bedauerlicher Einzelfall war. Dummerweise hat sich da relativ schnell herausgestellt, dass es da noch mehr so bedauerliche Einzelfälle von derselben Sorte gab. Was dann aus dem bedauerlichen Einzelfall eben gerade keinen Einzelfall mehr machte. Ist doch empfindlich unwarm an den Fingern mit dem Wind hier. So, dann am Sonntag gab es den Mimimimimister. Weil nach dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche sind viele Priester bei der täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verunsichert. Ein unbefangener Umgang sei kaum mehr möglich, sagte der Priesterreferent des Bistums Trier, Markus Nikolai, der dpa. Man spüre eine Art Generalverdacht gegen die eigene Berufsgruppe, den viele Geistliche als ungerechtfertigt empfänden. Im Bistum Trier gibt es rund 850 Priester. Bundesweit sind es insgesamt fast 15.000. Naja, also ich meine, alleine die Tatsache, dass bei den Katholibern Priester, die sich an Kindern vergangen haben, in der Vergangenheit einfach nur ein, wie sagte es, Herr Pisper so schön, ein neues Revier zugewiesen bekommen haben. Zeigt ja, dass die gar kein Verständnis dafür zumindest hatten, dass sowas eine dumme Idee sein könnte. Na, also, ja natürlich, wenn man die Normalbevölkerung, die sich ja nicht mit den Katholibern von innen aus kennt, sich anguckt und dann mal überlegt, was könnten die sich wohl denken. Da kommt da so ein Priester, neu in ein Revier. Kommt er jetzt neu, weil der irgendwie Scheiße gebaut hat? Oder kommt der aus irgendeinem privaten Grund neu? Das wird einem ja alles nicht erzählt. Insbesondere wird einem ja nicht erzählt, ja, der hat sich schon mal an Kindern vergangen. Lassen Sie den bloß nicht alleine mit Kindern. Dass dann da irgendwie Geistliche sich unsicher fühlen, ja, mein Gott, die sind halt schlicht und ergreifend im falschen Verein. Also mein Mitleid, das kennt da jede Menge Grenzen. Sorry. Ich habe so irgendwie das Gefühl, ich höre mich zu leise. Nun ja. So, am Montag gab es dann Montagmittag eine Überraschung aus Vatikanien. Wobei mir da noch irgendwie über den Weg gehuscht ist, wo kommt denn eigentlich Vatikanien als eigener Staat her? Naja, Vatikanien als eigener Staat, das hat damals Mussolini veranlasst. Weil die Katholiban damals die Faschisten als legitime Regierung anerkannt haben. Okay. Also Ratze ist nur deswegen als Staatschef hier im Bundestag aufgelaufen, weil die Faschisten ihm das erlaubt haben. Ist ein tolles Erbe, auf dem man aufbauen kann. Aber jedenfalls am Montagmittag. Am Montagmittag. Irgendwas. Mit den Kopfhörern stimmt nicht. So. Am Montagmittag hat dann jedenfalls SKL meldet, dass nämlich Papst Benedikt XVI sein Pontifikat abgeben werde. Und zwar am 28. Februar. Teilte er überraschend während eines öffentlichen Konsistoriums in Rom mit. Und zwar auf Latein, natürlich. Er kündigte seine ungewöhnliche Entscheidung in lateinischer Sprache an. In seiner Ansprache sagte Benedikt, er spüre das Gewicht der Aufgabe, dieses Amt zu führen, habe lange über seine Entscheidung nachgedacht und sie zum Wohl der Kirche getroffen. Ja, und irgendwelches Gefasel von, er hätte immer wieder mal mit Gott kommuniziert. Blafasel. Der Stellvertreter Gottes auf Erden gibt also sein Amt zurück. Naja, da könnte ja mal der eigentliche Amtsinhaber mal kommen und das übernehmen. Witz an der ganzen Geschichte ist, ja, es gibt Fälle, und zwar derer insgesamt allerhöchstenfalls zwei vorher, in denen Päpste zurückgetreten sind, während sie noch am Leben waren. Ansonsten ist es eigentlich Usus gewesen, dass die alten Männer schlicht und ergreifend an Altersschwäche verstorben sind. Also durch Ableben, dass ihre Amtszeit beendet haben. So, und Ratze hat jetzt da gesagt, also naja, so im Kern, er hätte wohl irgendwie mitgekriegt, wie das bei JP2 abgelaufen ist. Der war zum Schluss absolut nicht mehr in der Lage, noch irgendwas selber zu entscheiden. Logisch, alter Mann halt, nicht? Und das wollte er wohl irgendwie nicht. haben die da oben jetzt eigentlich? Die haben da oben jetzt gar nichts an. Pflicht an. Halten wir uns auf. Und da ist also jetzt der Witz. Er legt sein Amt hernieder. Und zwar zum 28. Februar, 20 Uhr. Und danach ist er dann, ja, was ist er denn dann eigentlich? Ex-Papst ist bisher keine Stellung, die ernsthaft benötigt wurde. Weil, wie gesagt, es gab da, also je nachdem, wie man zählt, einen Fall, bei dem tatsächlich so ähnlich jemand beschlossen hat, okay, ich möchte jetzt nicht mehr, beziehungsweise eigentlich wollte er noch nie. Und einen zweiten Fall, wo es wohl irgendwie zu der Zeit gerade mal mehr als einen Papst gegeben hat. So, das heißt, dieser zweite Fall, der ist gar nicht sauber überall anerkannt, dass der irgendwas gewesen wäre. So. Und, ja, also Ratze schmeißt hin. Und dann war auch noch lustig so ja die Reaktion, naja, so ich meine, irgendwie sein Bruder wusste wohl davon. Ansonsten hat er wohl aber die anderen Figuren da in Vatikanien nicht informiert vorher. Nicht groß. So, ne? Ja. Dann gab es die Fehlverschwörung, ne, weil warum tritt ein Papst zurück? Das hatten wir jetzt nun eben gerade nicht regelmäßig in der Vergangenheit. Und Fehlver meint, seine Vermutung zum Papstrücktritt ist der Vatilix-Typ. Die überraschende Amnestie zur Weihnachtszeit habe ich denen nicht abgekauft. Meine Theorie, es erscheint mir wahrscheinlicher, dass sie nachgezählt haben und einer der Aktenordner mit peinlichen Dokumenten fehlte. Daraufhin kriegte der Typ Amnestie und Ratzinger merkt nach 6 Wochen Sicherheitsabstand, damit der Zusammenhang nicht so offensichtlich ist, plötzlich, dass er alt und gebrechlich ist. Na, weil alt und gebrechlich war Ratzer von Anfang an und plus, wenn man da irgendwie sich mal Fotos von dem anguckt, der hat innerhalb relativ kurzer Zeit nach seinem Papstantritt immer älter ausgesehen. Na, ich meine, Darth Papst, Emperor Papst Patin, macht er ja schon länger. Also genau genommen schon von Anfang an, aber ey. Na genau, das zu den Katholibern. Da ist jetzt auch die Frage, wer wird denn dann der nächste Papst? Germany's next top Papst. Oder so. Also, ja. Mal gucken. Na, ich wage mal zu bezweifeln, dass wer auch immer da der nächste Papst wird, irgendwie sehr viel ändern wird. Inhaltlich. Was? Hier soll es angeblich präzipitieren. Das kann ich aber nicht bestätigen. Und von daher schauen wir einfach mal. Ne? Aber hey. Also, es gibt dann demnächst mal einen neuen Papst, der dann vielleicht nicht gerade Hitlerjunge war und selber bis vor noch gar nicht allzu langer Zeit Chef der Inquisition. Na, also, Brüller nach Möglichkeit nicht. So, Terror. Da gab es erstmal die Drohnenteidigung, weil nämlich der designierte CIA-Chef Brennan sich im US-Senat einer Anhörung gestellt hat. Dabei verteidigte er... der bisherige Antiterrorberater von Präsident Obama die umstrittenen Drohnenangriffe der USA als rechtmäßig. Die unbemannten Flugzeuge würden nun als letztes Mittel im Kampf gegen den Terrorismus herangezogen. Brennan räumte außerdem ein, er habe früher in leitender Funktion bei der CIA von umstrittenen Verhörmethoden wie dem simulierten Ertränken gewusst. Das ist nicht simuliertes Ertränken, das nennt sich Waterboarding und ist allgemein anerkannt eine Folter. Umstrittene Verhörmethoden klingt wie, naja, also eigentlich hätten wir das nicht sollen. Nein, das ist Folter. Und er hat davon gewusst, okay, zack, Kopf dahin. Jetzt kommt er nur mal kurz, ein kurzer Schmerz, danach hört es auf, Schmerzen zu verursachen. Na, Kopf ab, schlicht und ergreifend. Diese hätten aber in der Verantwortung anderer Abteilungen stattgefunden und er selbst habe sie abgelehnt. Naja, und er hat immer nur seine Aufträge erfüllt. Na, ich meine, das mit dem, ich habe aber doch nur meine Aufgaben ausgeführt, ich habe doch nur Befehle befolgt und so weiter. Die Nummer, die versuchen zwar alle möglichen Leute immer wieder, aber die Nummer, die, also sagen wir mal so, da gibt es bereits Gerichte, die gesagt haben, du, oller Nazi, hast zwar deine Befehle befolgt, aber die Befehle hättest du erkennen müssen, dass es nicht in Ordnung ist, Menschen umzubringen. Oder du, oller NVA-Soldat, du hättest doch wissen müssen, dass es nicht in Ordnung ist, Leute an der Grenze zu erschießen. Na, aber bei denen ist das jetzt völlig in Ordnung, wenn die nur ihre Befehle befolgt haben. Ja, ach, ich habe da halt den Befehl befolgt, den Menschen ein bisschen zu foltern. Der hat ganz sichtbar gelitten, aber hey, ich habe doch nur meine Befehle befolgt. Ja, also, ja. Schwups. Dann gab es am Samstag die Spanahme, weil die spanische Polizei hat einen der mutmaßlichen Islamististen festgenommen. Nach Angaben der Ermittler soll er in Spanien und anderen europäischen Ländern Terroranschläge geplant haben. Der Verdächtige, ein Mann marokkanischen Ursprungs, sei bereits gestern in der ostspanischen Stadt Valencia in Gewahrsam genommen worden. Naja, das ist so ähnlich putzig, wie es mir gerade in der U-Bahn begegnet. Da gibt es irgendwie einen Fall von... In zwei Wohnungen in Dunstkreis Hannover sind eine Menge Waffen gefunden worden. Der Mann ist flüchtig. Aber man will ihn vermutlich nur befragen, weil er sieht nicht aus, als würde er dem islamischen Glauben angehören. Sonst wäre er bestimmt ein schlimmer Terrorist. Na, also schon wieder so ein akuter Fall von, ja. Nee, klar, Gleichbehandlung. Logisch. In Madrid waren im März 2004 bei Bombenanschlägen auf Pendlerzüge 191 Menschen getötet worden, Blafasel. Also in Spanien haben sie irgendwen festgenommen, der soll angeblich islamischen Glaubens gewesen sein. Ja. Und das ist alles, was sie ihm vorwerfen? Ernsthaft? Ich hoffe doch, sie haben ein bisschen mehr an Vorwürfen. Ja, weil, also, soweit ich informiert bin, ist auch in Spanien der islamische Glaube nicht verboten. Aber I could be wrong. Na, wie hieß doch gleich die Inquisition mal mit Vornamen? Was? Spanische? Echt? So, Neues von der NSU. Da gab es erstmal die VDP. Die FDP forderte die Ladung eines rechtsextremistischen V-Nazis als Zeugen in den NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages. FDP-Ausschussmitglied Patrick Kurt sagte dem Kölner Stadtanzeiger, er wolle nicht nur eine einseitige Darstellung von Seiten beamteter V-Nazi-Führer hören. Deshalb solle Tino Brandt, der von 1994 bis 2001 für den Thüringer Verfassungsgeheimdienst in der rechtsextremen Szene spioniert hatte, im Ausschuss aussagen. Der hat nicht in der rechtsextremen Szene spioniert, sondern der Nazi hat ab und zu mal ein paar Informationsbröckchen in Richtung Geheimdienst fallen lassen. Und bei der Gelegenheit, ne, der Brandt ist doch, glaube ich, die Figur gewesen, die irgendwen vor einer Durchsuchung gewarnt hat. Der also erstmal von seinem Geheimdienst informiert wurde, dass die Polizei gerade eine Durchsuchung bei irgendwem plant und es dann für nötig befunden hat, den zu Durchsuchenden vorher zu informieren. Haben wir uns davon abgesehen, dass er selbst auch informiert war, wenn er durchsucht werden sollte und dann da nur schon drauf gewartet hat. Ich meine, das hatte ich auch letztes Mal. Die Union ist dagegen. Man dürfe überzeugten Rechtsextremisten keine Bühne bieten, heißt es. Die Union ist dagegen, Rechtsextremisten eine Bühne zu bieten. Und wann entfernt die Union einen Herrn Friedrich aus der Bühne Bundestag? Na, also, ja, nö, machen wir nicht. Dann hatte ich via Fefe gefunden im Tagesspiegel einen Mundlehler. Weil im Fall der Terrorzelle NSU gab es noch Informationen des Berliner Tagesspiegel, eine weitere schwere Panne der Strafverfolgungsbehörden. Die Staatsanwaltschaft Gera, Thüringen, stellte das Verfahren gegen den gesuchten Neonazi Uwe Mundlos 2 Jahre zu früh ein und verhinderte damit eine weitere Fahndung. Mundlos war gemeinsam mit Uwe Böhnhardt und der Beate Zschäpe im Januar 1998 untergetaucht, als die Polizei in einer vom Trio genutzten Garage in Jena Rohrbomben fand. Die Einstellung des Verfahrens gegen das Trio wegen Vorbereitung eines Sprengstoffverbrechens erfolgte im Jahr 2003, doch im Jahr 2000 hatte das Amtsgericht Jena einen Durchsuchungsbeschluss erlassen, der die Verjährung im Fall Mundlos unterbrach. Die Verjährungsfrist von 5 Jahren hätte dann neu beginnen müssen und wäre erst 2005 beendet gewesen. Das ist ein weiterer tragischer Fehler, sagte der Obmann der Unionsfraktion im NSU-Untersuchungsausschuss des Bimbistages Clemens Binninger dem Tagesspiegel. Riecht das aus? Wir haben aber noch, lass mich lügen, 10 Minuten? Bis zum Sonnenaufgang? Es sei unerklärlich, warum die Staatsanwaltschaft die Unterbrechung der Verjährung übersehen habe. Na, mal ganz davon abgesehen, dass ja dieses ach so intensiv nach den Suchen einigermaßen offensichtlich nicht intensiv genug war. Also von dem ach so bundesweiten Haftbefehl scheint ja irgendwie nie irgendwer was mitbekommen zu haben. Na, es würde mich nicht überraschen, wenn auch irgendwann rauskäme, dass die NSU-Nazis in der einen oder anderen Verkehrskontrolle kontrolliert wurden. Und von dem bundesweiten Haftbefehl niemand irgendwas mitbekommen haben will. Na, also, ja, die sind gesucht worden, nee, klar. Ja, und da ist dann also mal versehentlich ein Verfahren zu früh eingestellt worden. Ja, hoch, wie konnte denn das passieren? Da in Schredder, schnell rein damit. Däh. Dum, 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 dum. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, es sei nicht auszuschließen, dass damals ein Sachbearbeiter in den Akten zum Trio etwas übersehen habe. Der Vorgang lasse sich aber für die Behörde derzeit nicht rekonstruieren, da die Dokumente bei den NSU-Untersuchungsausschüssen lägen. Also die Dokumente, die nicht jetzt versehentlich noch schnell in einen Schredder fallen. Huch! Wie konnte das denn passieren? Ja. So, dann gab es Zschäpo bei Ponyfe gefunden gegen Beate Zschäpe liefen nämlich auch Ermittlungen wegen des Besitzes von Kinderpornografie. Die wurden aber inzwischen eingestellt, weil das Strafmaß nicht ins Gewicht fallen würde. Da drängen sich ja diverse Verschwörungstheorien geradezu auf. Wir stellen also fest, Nazis sind im Milliardenmarkt Kinderpornografie beschäftigt. Mhm, nee, klar. Oder so. So, dann gibt's eine Gamtrolle, weil der Geschäftsführer der Überwachungssoftwarefirma Gamma, Martin Münch, hat nach einer OECD-Beschwerde von 5 Menschenrechtsgruppen wegen Exports ihrer Produkte in Länder, die Menschenrechte nicht beachten, bessere Kontrollen angekündigt. Kontrollen im Sinne von, er guckt mal kurz 2 Sekunden nicht hin und dann passt schon, oder wie? Ja, wie wär's denn damit, Herr Münch? Sie sind ja in der Branche, die bekanntlich nach dem Muster agiert, wenig zu verbergen hat. Wie wär's damit? Ihre sämtlichen private wie auch dienstlichen Rechengeräte werden verwanzt und sämtliche Daten aus dieser Verwanzung werden öffentlich ins Internet gestellt. Oder haben Sie etwa was zu verbergen? Ne? Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Dann gab es am Dienstag eine Razzia, weil die Berliner Polizei ist mit einer Razzia gegen die Berliner Neonazi-Szene vorgegangen. Dabei wurden Korrespondentenberichten zufolge 9 Wohnungen und mehrere Arbeitsstätten durchsucht. Wie der Tagesspiegel meldet, wurden auch die Wohnungen eines NPD-Funktionärs und eines bekannten Brandenburger Neonazis untersucht. Bei der Razzia wurden Schusswaffen, verbotene Feuerwerkskörper sowie USB-Sticks und Mobiltelefone sichergestellt. Wetten, dass da nichts bei rauskommt. Aber hey, dann gab es eine Norwegen-Drohung, weil gut 1,5 Jahre nach den Terroranschlägen in Norwegen mit insgesamt 77 Toten hat eine Terrordrohung die Polizei in Atem gehalten. Ein Mann drohte am Abend in einem Bus mit der Sprengung des Parlaments und löste damit Absperrungen und einen massiven Polizeieinsatz aus. Einsatz. Kurz nach Aufhebung der Absperrungen konnten die Fahnder einen Norweger als mutmaßlichen Urheber der Drohung festnehmen. Der Mann hatte in seiner Wohnung eine schusssichere Weste sowie eine Gaspistole gelagert. Schnauzer. Augenzeugen in dem Bus hatten ihn als offenbar betrunken geschildert. Also da hat ein Besoffener rumgepöbelt. Er würde die gesamte Welt in die Luft jagen und, ja, war also tendenziell eher nix. Dann gab's eine Meldung, wo die blöd was als neu verkaufen will, was eigentlich gar nicht wirklich neu ist, nämlich den Beck-Heimdienst. Die ehemalige RAF-Terroristin Becker soll einem Bericht zufolge mit dem Verfassungsgeheimdienst zusammengearbeitet und hierfür auch Geld vom Staat erhalten haben. Die Blöd-Zeitung beruft sich dabei auf das schriftliche Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart in dem Prozess um die Ermordung des früheren Generalbundesanwalts Buberg. In dem Text heißt es demnach, Becker habe im Dezember 81 Kontakt zum Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst aufgenommen und den Rahmen umfangreiche Geschäftsbereiche Informationen über die RAF geliefert. Blasel, Fasel, Blasel, Bla, das ist aber nichts Neues, das wissen wir eigentlich schon, weil wies dann auch Spon drauf hin, dass da eigentlich schon 2007 veröffentlicht wurde, dass Frau B. sich an den Geheimdienst gewandt hat. Die viel spannendere Frage ist, ob sie denn zu Zeiten der Mordtat bereits mit Geheimdiensten zusammengearbeitet hat. Wilde Mutmaßung, vermutlich. Das machen die da erst auf. Also um 7.30 Uhr macht die, ich vermute mal, Kantine da oben auf. Also, wo ist das jetzt eine Neuigkeit? Ja, man kann das natürlich aus dem Urteil rauslesen. Das kann übrigens ungefähr jeder, der sich das schriftliche Urteil anfordert. Wenn er es denn hat. Also, ja, der Informationsgehalt davon ist gering. Blub. So, am Sonntag gab es dann noch Gießwürfe, weil, ne, wir wissen ja alle, die linken Abgeordneten, das sind ja alles Stasi gewesen. Na, weil, IM Erika ist übrigens keine Stasi-IM gewesen, weil die ja nie in den linken Parteien unterwegs war, sondern immer in den rechten Parteien. Hust. Die Staatsanwaltschaft Hamburg hat nämlich ein Ermittlungsverfahren gegen den Fraktionschef der Linkspartei Gregor Gysi eingeleitet. Nachgegangen werde dem Verdacht, Gysi habe im Zusammenhang mit angeblichen früheren Stasi-Kontakten eine falsche eidesstattliche Versicherung abgegeben. Übrigens, ne, das ist nur wenige Tage nachdem, beziehungsweise hier sogar vor, naja, also im zeitlichen ungefähren Zusammenhang zu eine Frau Ministerin für Bildung und Wissenschaft, der ihr Doktortitel aberkannt wurde. Bei der haben diverse Unionsfritzen regelmäßig rumgetönt, dass ja ein Totschlag schon längst verjährt wäre. Na, hier geht es jetzt also um eine Geschichte, die spätestens im Jahr 89 mit der Angliederung der Täterä an die BRD ihrer Grundlage enthoben wurde. Na, weil also Gerüchten zufolge die Stasi nach 89 nicht weiter existierte. Und wenn doch, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das A zu veröffentlichen und B eine gute Begründung sich einfallen zu lassen, warum. Und also dem Gysi wird vorgeworfen, dass er mal irgendwann mit Stasi-Leuten geredet hätte und er hätte aber eidesstattlich versichert, nie wissentlich und willentlich mit Stasi-Leuten geredet zu haben. So, plus das, worüber er geredet hat, wäre irgendwie ein Interview mit dem Spiegel gewesen. Mhm. Okay, so, und jetzt wird ihm also vorgeworfen, dass er in dieser eidesstattlichen Versicherung aber nicht genau die Wahrheit auf den letzten Buchstaben nach dem Komma, ja, Buchstaben haben Komma stellen, geredet hätte. Ja, okay, also bei Frau Plawan ist es nicht in Ordnung, wenn 33 Jahre nach ihrer Dissertation man nochmal nachguckt, ob der Doktorgrad dann eigentlich zurecht erteilt wurde. Bei Herrn Gysi ist es aber in Ordnung, wenn bummelig 20 Jahre nach Ende der Täterä nochmal Stasi-Vorwürfe ausgegraben werden, die dann hier via einer eidesstattlichen Versicherung aus dem Jahr 2010 nachgegraben wird. Ja, Gysi meint auch, also in der Vergangenheit sind sämtliche Vorwürfe von der gleichen Art die Verfahren immer eingestellt worden. So. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das Verfahren hier jetzt eingestellt wird. Ich habe auch keine Ahnung, ob Gysi mit der Stasi zu tun hatte. Allein die Tatsache, dass aber so Vorwürfen gegen zum Beispiel IM Erika nicht nachgegangen wird, legt die Vermutung nahe, dass es sich um eine politische Kampagne handeln könnte. Ja, könnte man vielleicht auch mal ein bisschen tiefer graben, wenn man denn wollte. Aber hey. Ja, das Ganze hat also die Welt am Sonntag veröffentlicht, dass, wie war das, Ende Januar die Immunität des Herrn Gysi aufgehoben wurde. Warum das dann irgendwie letzte Woche plötzlich zum Thema wird, dass Ende Januar mal was passiert ist, könnte man bei Gelegenheit auch mal nachgraben. Na, aber hey. So, dann gibt es die Ungar-Fassung, weil der ungarische Ministerpräsident Orbán will die Befugnisse des Verfassungsgerichts weiter beschränken. In Medienberichten aus Budapest heißt es, das Parlament werde morgen über eine entsprechende Verfassungsnovelle debattieren. Dadurch solle es den höchsten Richtern erschwert werden, Gesetze zu kippen. Dies war in den vergangenen Monaten mehrfach geschehen. Das sind so die feuchten Träume der Union, was der da realisiert. Ganz davon abgesehen, dass der Himmel gerade sehr rosa aussieht. So kurz vorm Sonnenaufgang. Darüber hinaus sei geplant, die Meinungsfreiheit, also wörtlich, zum Schutz der Würde der ungarischen Nation einzuschränken. Auch das ist im Zweifelsfall ein feuchter Traum in der Union. Na, man hört auch irgendwie erstaunlich überhaupt keine Aufregung aus Regierungskreisen. Ja. Also, ich sag ja, feuchte Träume der Union. Wie geht? Habe ich mir am Montag reingeklebt. Auch am Montag gab es die Lügizei, weil nämlich die Polizei vor Gericht mal wieder beim Lügen erwischt worden ist. Überführt wurden sie spannenderweise von ihrem eigenen Polizeivideo. Und zwar ging es darum, dass irgendwie vor Gericht ging es irgendwie eine Verhandlung gegen irgendeinen Nazi, eine Nazi-Demo. Da ist dann ein Mensch aus dem, oder nein, wollte ins Gericht rein. Die Polizei hat ihn rüde verprügelnd abgedrängt und ihm dann aber später vorgeworfen, er hätte Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vollzogen und wäre aber mehrfach vorgewarnt worden, dass er jetzt gleich verprügelt wird, krankenhausreif geprügelt, schwer verletzt, umgebracht, wenn er nicht sofort sich in eine graue Rauchwolke umwandelt. Und stellt sich dann nur raus, dass, wenn man dann das eigene Polizeivideomaterial nimmt, die gesamten, er wäre mehrfach vorgewarnt worden und hätte sich ganz schlimm gewehrt, Vorwürfe eben sich als Lüge herausstellen. Wir haben jetzt übrigens Sonnenaufgang und 37 ist es. 7:37. Ganze 15 Sekunden dauerte die Aktion. Der Mitschnitt brachte Erstaunliches ans Tageslicht. Nichts von dem, was die Polizistin ausgesagt hatten, war wahr. Keine Abwehrhandlung des Anwalts, keine dreimalige Ermahnung durch den Kommandierenden. Alles erlogen. Na, also wenn ein Normalsterblicher so lügen würde vor Gericht, hätte der erstmal ein Problem. Na, es gibt da mindestens die uneidliche Falschaussage, die da strafrechtlich relevant sein könnte. Wenn Prügelbullen als geschlossener Verein vor Gericht so lügen, passiert gar nichts, weil das sind ja Polizisten und Polizisten würden ja nie lügen. Oder so. So, dann gibt's eine Schießizei, weil in USA gab's irgendwie einen, früher war der mal Polizist, hat dann aber irgendwie, ich weiß nicht warum, aber jedenfalls jetzt in letzter Zeit durchgedreht und ein paar Polizisten umgebracht. Den Dorner, den sie dann übrigens auch ganz hochoffiziell dann ermordet, versehentlich verbrannt haben. Indem sie nämlich Brandbomben in ein Holzhaus reingeworfen haben, aber natürlich nie die Absicht hatten, da ein Feuer zu legen. Dumm-di-dumm. Nee, einfache Physik muss man ja auch nicht können, wenn man irgendwie Polizeiverantwortlicher ist. Und jedenfalls sind da irgendwie im Dunstkreis Los Angeles ein paar Zivilisten, die es gewagt haben, draußen unterwegs zu sein, erschossen worden. Weil die waren in einem blauen Auto zu zweit, zwei Frauen. Und wenn man gerade irgendwie als Polizist schwer angespannt ist und nach einem schwarzen Auto oder einem grauen Auto mit einem Mann drinne sucht, dann kann man ja auch mal ein blaues Auto mit zwei Frauen drinne totbomben, erschießen, ermorden, weil das sieht ja so ähnlich aus. So, keine Ahnung, aber ich meine, US-amerikanische Polizisten scheinen wohl regelmäßiger mal so Fälle von Friendly Fire zu entwickeln. Ne? Da gab es doch beim Empire State Building doch auch schon mal den Fall, wo irgendwie 10 Menschen ermordet wurden. Einer davon vom Täter, der Rest von der Polizei. Huch, wie konnte denn das passieren? Und the truck was not a Nissan Titan, but a Toyota Tacoma. The color wasn't gray, but aqua blue. And it wasn't Donner inside the truck, but a woman and her mother delivering copies of the Los Angeles Times. Aber die Frauen haben sogar überlebt. Aber der Witz ist, da gab es noch mehr so Fälle, was dann dazu geführt hat, dass dann die Bevölkerung von der Gegend sich genötigt sah, irgendwie mit großen Aufklebern auf den Autos zu kennzeichnen, dass sie übrigens nicht der Gesuchte wären. Dass die Polizei sie doch bitte nicht ermorden möge. Na, da gab es auch irgendwie den besonders brülligen Fall, wo irgendwie innerhalb von 30 Sekunden 130 Schuss abgegeben wurden. Wo sich dann erst, als das Gefeuer aufgehört hat, rausgestellt hat, dass A, die Leute, die da beschossen wurden, das waren die Polizisten, die sich gegenseitig beschossen haben. B, die Leute, die sie eigentlich beschießen wollten, waren übrigens nicht der Täter, sind übrigens dann aber trotzdem tot. Und C, sagt mal, geht's noch? Na, aber hey, die National Rifle Association wird sicherlich argumentieren, ja, hätten die Leute mal alle Waffen gehabt, dann hätten sie die Polizisten ja erschießen können, bevor sie erschossen worden wären. Wie nein? No? Bedauerliche Einzelfälle. Also ich hätte ja in den USA große Angst vor Bewaffneten, aber hey. Neues vom Atom. Da gab es nämlich ein Problem, weil Bundesumwelt Meyer hofft, trotz der Absage von SPD und Grünen in Niedersachsen auf einen raschen Konsens für eine Atommülllagersuche unter Einschluss Gorlebens. Die Gespräche zum Endlagersuchgesetz wird dann auf allen Ebenen fortgeführt, weil der Witz ist der, in Niedersachsen haben bei den Koalitionsverhandlungen sich Grüne und SPD völlig überraschend darauf geeinigt, dass sie einem Atomendlagersuchgesetz nur zustimmen, wenn Gorleben da explizit draußen ist. Ja, ich meine, Gorleben ist eigentlich Und wenn man denn mal irgendeins von den Kriterien, die es schon längst gerissen hat, dagegen hält, sowieso aus der Liste raus, aber ja, Altmaier besteht darauf, dass Abergorleben offiziell in der Liste drin zu bleiben hat, weil es ja alternativlos als Standort total geeignet ist. Dummerweise ist Gorleben aber zu keinem Zeitpunkt jemals geeignet gewesen. Na, nur nochmal so als History Reminder. Gorleben ist in der Liste der möglichen Standorte für ein Endlager aufgetaucht, weil ein Herr Ministerpräsident von Niedersachsen namens Albrecht, bekannt und berühmt durch seine Tochter, die von der Leyen heißt, ist damals handschriftlich in die Liste reingemalt hat. Wissenschaftlichen Kriterien hat Gorleben zu keinem Zeitpunkt entsprochen, ist von sich aus auch nie in der Vorschlagsliste aufgetaucht und hat jetzt inzwischen ja auch schon diverse Kriterien aber mal sowas von gerissen. Na, aber hey, Altmaier besteht darauf, Gorleben muss alternativlos weiter voll untersucht und ausgebaut werden, bis da sämtliche Kastoren drin versenkt sind. Oder so. So, am Dienstag gab es dann jedenfalls Nordkuratom, weil Nordkorea einen Atomtest unternommen hat. Aufgefallen ist das dadurch, dass da irgendwie ein Erdbeben gab, was irgendwie akut nach, da ist aber wohl eine nukleare Explosion unterirdisch passiert, aussah. Und dann haben sie sich danach dann auch irgendwie zu Wort gemeldet. Ja, wir haben großartig hier einen Atomwaffentest gemacht, wo es eine große Aufregung weltweit gab. Wie könnt ihr nur? Das ist doch böse. Wie könnt ihr nur das tun, was alle anderen Staaten noch vor gar nicht allzu langer Zeit selbst gemacht haben? Na, ich meine, da war doch noch irgendwie in den 90ern Frankreich mit lustigen oberirdischen Atomtests. Irgendwann gab es dann die Aussage, okay, oberirdisch machen wir nicht mehr. Wobei, war das in den 90ern oberirdisch? Also auf jeden Fall da in irgendwelchen Südsee-Atollen, die sie dann weggebombt haben. Als Test, einfach nur um mal zu gucken. Na, wofür Atombomben gut sein sollen, könnte man bei Gelegenheit auch nochmal irgendwer erklären, weil also mir leuchtet das nicht so richtig ein. Genau genommen habe ich irgendwie den dumpfen Verdacht, dass so Atomwaffen eher dazu dienen, die Welt komplett wegzubomben. Und wenn man das nicht will, dann haben die überhaupt gar keinen sinnvollen Zweck. Also genau genommen haben sie keinen Zweck. Aber ja. So, auch am Dienstag gab es dann eine Nordkorea-Bestätigung, weil Nordkorea offiziell bestätigt hat, ein dritter Nukleartest sei erfolgreich durchgeführt worden. Blablabla. Ja, wenig überraschend. Das war zu dem Zeitpunkt schon einigermaßen erwartbar gewesen. Aber ja. Dann gab es ein Tschernobum. Oder Tschernoplums, weil in Tschernobyl ist nämlich das Dach, ein Dach von irgendeinem Generatorhaus unter der Schneelast zusammengebröselt. Und da gelingt es selbst dem Trollfe nicht. Aber bei uns ist die Atomkraft sicher draus zu machen, weil in dem Gebäude war noch nie irgendwelches strahlendes Material eingelagert. Das Gebäude war, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nur während des Betriebs des Kraftwerks überhaupt relevant, weil da irgendwelche Generatoren drin standen. Und nachdem das Kraftwerk jetzt ja schon ein paar Tage länger nicht betrieben wird, ist es eigentlich scheißegal, ob das zusammenbröselt oder nicht. Das höchste der Gefühle, was da noch passieren könnte, ist, dass da irgendwelcher radioaktiver Staub aufgewirbelt wird. Und den kann man auch viel billiger aufwirbeln, wenn man das unbedingt will. Aber ja. Wupp. Dann gab es die Mapten, weil nämlich Baden-Württembergs Ex-Ministerpräsident Stefan Schwabus im Ringen um die Verwertung von beschlagnahmten Unterlagen eine weitere Niederlage vor Gericht erlitten hat. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart darf die Unterlagen und Daten verwenden, die sie bei einer Durchsuchung im Haus des CDU-Politikers beschlagnahmte. Das Landgericht Stuttgart wies eine Beschwerde von Schwabus als unbegründet zurück. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Verdachts der Untreue im Zusammenhang mit dem umstrittenen ENBW-Deal gegen Mappus und andere. Oder anders ausgedrückt, wer nichts zu verbergen hat. Dann sagt das Gericht, okay, also die Unterlagen, die ihr da schon habt, die dürft ihr auch verwenden. Sagt Mappus, mi, 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 mi. Sag ich, ja, und? Aber ich tauche natürlich in irgendwelchen offiziellen Nachrichtenmeldungen nicht auf. So, dann gab es gestern, also genau genommen vorgestern, lustige Neuigkeiten aus dem Hamburger Wahlrecht, weil A, die Wahlperiode wird verlängert von 4 auf 5 Jahren und der B wird das Einstiegsalter gesenkt auf 16 Jahre. Also hier in Hamburg dürfen dann demnächst bei der nächsten Wahl, ich meine 2015 steht einer an, auch 16-Jährige wählen gehen. Dafür wird das Parlament dann allerdings für 5 Jahre gewählt. Ist mit großer Mehrheit beschlossen. Und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es diese Woche mal eine Überraschung, weil aus aktuellem Anlass ich einfach mal festgelegt habe, dass ich diese Woche nicht die reguläre Musikecke mache. Und festgelegt habe ich das eigentlich genau genommen schon vor, ist das lange her. Und zwar hatte ich mir überlegt, hey, ich habe doch da so viel coole Chormusik, die ich doch sonst nie spielen könnte, weil da fehlen mir halt schlicht und ergreifend die Plätze für. Und da habe ich dann gesagt, okay, hier, da, OP-Jahrestag, da kann man doch mal ein bisschen was Besonderes machen. Und da ist mir erst ein Stück Musik in die Finger gefallen. Da habe ich dann aber gedacht, da gibt es auch noch was Besseres. Und deswegen habe ich dann ganz tief in der Kiste gekramt und das neueste Stück Chormusik, was es tatsächlich jetzt im Internet gibt, beschlossen, dass ich das jetzt hier als amtierenden Ohrwurm einfach mal unauffällig verstecke. Nämlich mein Lieblingsschulchor PS22 gibt es auf die Ohren. Mit dem gerade mal 5 Tage alten Hall of Fame. 3 Minuten 13 ist der lang und wie gesagt, mein amtierender Ohrwurm. Und nein, das andere Stück Musik, was hier eigentlich hinnominiert war, das gibt es in einer Auditoriumsversion bei Gelegenheit demnächst, wenn mal wieder Gelegenheit ist, mehr als ein Stück Musik aus dem Chor fallen zu lassen. Aber ja, also wie gesagt, 3 Minuten 13 ist das dann lang. Gefolgt von der Herr Pispers ist aus seiner Winterpause zurück, dem Pogrombrüller von Pispers. 2 Minuten 43, er ist wieder da und ja, er hat recht. Also man ist davon abgesehen, bei dem Brüller, da kann man eigentlich immer noch draufhauen. So, und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Genau. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Reaktion auf das, was ich hier so von mir gelabert habe, fallen lassen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, das zum Beispiel zu tun, indem ihr einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 362 Teil 1 einstellt. Ihr könntet auch eine E-Mail verfassen, die ihr an compiblog@gmail.com adressiert oder einen Tweet @kompott verschiffen. Und dann sage ich viel Spaß mit meinem Lieblingsohrwurm im Moment und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt.
WDR2.
Radio zum Mitnehmen.
Kabarett.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist schon wieder Dienstag. Nach all den Debatten um Sexismus, Antisemitismus und Rassismus wurde es aber auch Zeit, dass mal jemand klarstellt, wer heutzutage die wirklich Verfolgten in der Kampfzone Deutschland sind. Und wer könnte das besser als der Hüter der reinen Lehre, Erzbischof Gerhard Ludwig Müller? Na und wer sind nun die wirklich Verfolgten im Land? Natürlich die Priester der Heiligen Römisch-Katholischen Kirche. Wer denn sonst? Aber da muss erst der Erzbischof Müller in Rom das Wort ergreifen, damit uns endlich allen klar wird, welchen Anfeindungen katholische Priester heutzutage hilflos ausgeliefert sind. Erzbischof Müller sagt, es herrscht eine Pogromstimmung gegen die katholischen Priester im Land. Das hat gesessen, oder? Da haben sich die sexistisch und rassistisch Beleidigten erstmal hinten anzustellen. Pogrom schlägt alles, da kommen sie nicht gegen an. Zumal, wenn man nicht weiß, was ein Pogrom ist. Unter einem Pogrom versteht man die gewaltsamen Ausschreitungen gegen Menschen, die einer bestimmten Gruppe angehören. Und die Pogromstimmung gegen katholische Priester ist doch im Lande mit Händen zu greifen. Wir stehen kurz vor einem Kreuzzug. Und wer schreit auf, wenn mal wieder ein katholischer Priester gewaltsam bedroht und durch dunkle Gassen gejagt wird? Niemand, denn mehr oder weniger heimlich träumen doch viele längst davon, mal einen katholischen Priester zu verprügeln, einfach nur deshalb, weil er ein Priester ist. Ich weiß nicht, wie viel Weihrauch man schnüffeln muss, um die zum großen Teil berechtigte Kritik an der Institution Kirche mit einem Pogrom gleichzusetzen. Ich weiß aber, dass der Herr Erzbischof ein Wiederholungstäter ist, der schon als Bischof von Regensburg viel Applaus erntete, als Journalisten, die über Missbrauch in der Kirche berichteten, eine kriminelle Energie attestierte und davor warnte, nicht auf all diese Schalmeien wie 1941 hereinzufallen. Ohne Nazi-Vergleiche geht nun mal nichts in diesem Land. Und er wäre halt so gerne ein Märtyrer, der Herr Erzbischof. Dabei ist und bleibt er einfach nur der Bischof, der im Bistum Regensburg einem wegen sexuellen Missbrauch rechtskräftig verurteilten Priester ein neues Revier zugewiesen hat, ohne die Schäfchen der neuen Pfarre über das Hobby ihres Hirten zu informieren. So erfuhren sie es erst, als der vorbestrafte Priester sich wieder an einem Kind verging. Ja, mit krimineller Energie kennt er sich genauso aus wie mit Pogromen, der Herr Erzbischof. Wir sollten ihm nicht vergeben, denn er weiß, was er tut. Bis neulich.